wenn ich akzeptiere, dass ich Epilepsie habe, weder deterministisch sage, ich kann nichts dagegen tun, aber auch nicht sage, ich muss meine Krankheit bekämpfen und ich werde sie loswerden, sondern den Mittelweg finde und sage, okay, ich habe Epilepsie, was kann ich tun, damit ich als Kämpferin da rausgehe und mich nicht unterkriegen lasse?
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und hier im Podkalender begleiten sie uns. Für ihren neuen Dokumentarfilm Heil dich doch selbst besuchte die junge Regisseurin Jasmin C. Rahms Wunderheiler, Hypnotiseure und fuhr in den Urwald, um an einem Ayahuasca-Ritual teilzunehmen. So versuchte sie sich selber von ihrer Epilepsie zu heilen. Ob das gelungen ist, erzählt sie uns in unserer April-Folge des Podkalender. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Jasmin, im Harper's Bazaar Podkalender in der April-Folge.
Hallo, liebe Rebecca, es freut mich, hier zu sein.
Jasmin, du bist Filmproduzentin und Dokumentarfilmmacherin. Sagt man eigentlich Dokumentarfilmmacherin oder Dokumentarfilmregisseurin? Wie ist es dir am liebsten?
Ach, das kannst du sagen, wie du möchtest. Da ich ja produziere und Regie führe, kannst du auch Macherin sagen, Filmemacherin, wie du möchtest, wie du mich am liebsten beschreiben möchtest.
Gut. Du bist, Jasmin, gebürtig aus Darmstadt. Da bist du auch jetzt gerade, hast du mir schon erzählt. Aber du lebst eigentlich in Los Angeles mit deinem Mann und Kollegen Rodney Charles.
Genau, ja.
Und ab dem 21. April läuft im Kino dein neuer Dokumentarfilm. Der befasst sich, oder du befasst dich darin, mit Krankheiten. Interessanterweise null mit Corona, wie man jetzt denken könnte, sondern mit anderen chronischen Krankheiten. Du selber leidest an einer solchen. Kannst du uns erzählen, welche das ist und wie und wo du das erste Mal davon betroffen warst?
Genau, ja, also der Film beschäftigt sich wirklich null mit Corona. Vor der ganzen Pandemie haben wir den gefilmt und er beschäftigt sich mit Menschen mit chronischen Krankheiten und da mit Menschen mit Epilepsie, Parkinson und Multiple Sklerose. Das sind eben chronische Krankheiten, die auch noch existieren, obwohl wir auch Corona derzeit haben. Und diese Menschen leiden tatsächlich teilweise noch ein bisschen mehr, weil wir zum einen Medikamentenknappheiten teilweise haben. Teilweise ist es schwierig für Menschen mit chronischen Krankheiten derzeit in Krankenhäuser zu kommen und eben die Betreuung zu bekommen, die man sonst eigentlich bräuchte. Ich selbst, ich habe Epilepsie und habe das auch ganz stark gemerkt, dass vor allem auch die Medikamentenknappheit eben sehr schwierig war jetzt während den letzten 2 Jahren.
Sowohl in Amerika wie auch in Deutschland oder warst du in der letzten Zeit vor allem an einem dieser beiden Orte?
Ich war tatsächlich vor allem in Deutschland in den letzten Jahren. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass mein Vater auch Parkinson hat und der ist auch in dem Film mit drin. Er ist sozusagen der humorvolle Antagonist des Films.
Ja, da kommen wir später noch drauf, wie er das sieht, was du machst oder entschieden hast für dich selber. Kannst du uns noch ein bisschen erzählen, wie du davon ja betroffen bist? Wann ist das losgegangen mit deiner Epilepsie? Kann man so banal sagen, wo kam das für dich her? Kannst du es irgendwie zurückverfolgen? Ist das eine Sache, die familiär bedingt ist? Oder genau, wie ging's los?
Ja, also ich habe mit 7 Jahren den ersten Anfall bekommen. Das war sehr plötzlich, wie es bei vielen Menschen mit Epilepsie ist. Ich war ein bisschen übernächtigt, wir sind gerade von einer Reise gekommen und plötzlich hatte ich diesen extremen Anfall. Und meine Eltern wussten gar nicht, was los ist.
Erinnerst du dich gut daran?
Ich erinnere mich nur daran, also mit Epilepsie ist es so eine Sache, wenn meistens ist man ja gar nicht bei Sinnen, wenn man einen Anfall hat. Das versuche ich auch in dem Film so ein bisschen darzustellen. Man ist einfach plötzlich weg. Für einen selbst ist es oft nur so, als würde man ohnmächtig werden. Wenn man sozusagen das Glück hat, dass man ohnmächtig wird.
Das kriegt man mit oder auch nicht? Man wacht plötzlich auf und merkt, oh, mir fehlen die letzten, weiß ich nicht, Genau. 120 Minuten, okay.
Genau. Und damals bin ich dann einfach im Krankenhaus aufgewacht, weil es ein ziemlich starker Anfall war. Und ansonsten, ja, wacht man, weiß ich nicht, auf der Straße auf, mit aufgeschlagener Nase oder wenn man Glück hat, in den Armen des Liebsten, der es gerade noch geschafft hat, einen zu retten.
Gibt es irgendeine Situation, in der das typisch ist? Du hast gerade erzählt, du warst übernächtigt. Ist das sozusagen da, wo so eine Krankheit dann ansetzt, angreift oder kommt es out of the blue?
Ja, das ist wirklich so, also dass man Stress, Übernächtigung, all diese Dinge, die einfach für unser Gehirn sehr anstrengend sind, das kann epileptische Anfälle hervorrufen. Was natürlich auch in meinem Beruf als Filmemacherin ein bisschen schwierig ist, weil wir natürlich einen sehr stressigen Beruf teilweise haben. Damit musste ich natürlich auch lernen, umzugehen, weil das Filmemachen ist mir natürlich noch enorm wichtig und das wollte ich in diesem gesamten Prozess dann trotzdem nicht aufgeben.
Klar. Wie oft kommen diese Anfälle? Kann man da irgendeine Aussage drüber treffen oder hast du Jahre, wo nichts passiert oder Monate oder wie ist die Frequenz bei dir?
Also ich habe eine Form der Epilepsie. Würde ich keine Tabletten nehmen oder würde ich nichts machen dagegen, wären die Anfälle vielleicht alle 2 Wochen, alle paar Monate oder so. Es gibt aber auch Menschen, die jeden Tag Anfälle haben. Und dann gibt's wirklich Menschen, die, vor allem auch Kinder, die Anfälle alle paar Stunden oder mehrfach die Stunde haben. Also es ist wirklich ein breites Spektrum. Es ist eine sehr, sehr unterschiedliche Krankheit. Aber wir leiden natürlich alle daran, dass wir an diesem Kontrollverlust und diese Anfälle, auch wenn man, deshalb habe ich vorhin gesagt, dass es manchmal gut ist, wenn man ohnmächtig ist, weil man das Ganze nicht mitbekommt. Trotzdem ist es aber so ein unglaublicher Kontrollverlust über den Körper, dass das wirklich sehr traumatisch sein kann. Ich habe teilweise auch Anfälle gehabt, bei denen ich, weil ich auf einer bestimmten Einstellung der Medikamente war, bei denen ich bei Bewusstsein war und das war wirklich extrem, das war wirklich sehr schlimm, weil das fühlt sich so ein bisschen an, als würde der eigene Körper einen, wenn ich das so sagen darf, vergewaltigen. Also es ist, weil man kann nichts dagegen tun.
Und muss zugucken sozusagen, ja.
Genau.
Ja. Das stelle ich mir schlimm vor. Gibt's, Jasmin, irgendeine Erklärung, die du gefunden hast oder die man dir gesagt hat, wo diese Krankheit herkommt? Oder ist auch das sozusagen völlig im Nebel?
Das ist völlig im Nebel, das ist mysteriös. Manche sagen, vielleicht bist du ja Hellseherin, Jasmin, und du musst dich vielleicht mit deinem inneren Selbst nochmal connecten und vielleicht kannst du während diesen Anfällen, kriegst du ja Eingebung. Leider ist das nicht so. Ich wünschte, es wäre so. Leider, ja, ich habe noch nichts Positives an diesen Anfällen leider gemerkt. Und man weiß auch, bei den meisten Menschen mit Epilepsie weiß man nicht genau, woher das kommt. Es kann vererbt sein. Bei mir ist es wahrscheinlich nicht vererbt. Es ist eine Krankheit, die noch sehr, sehr wenig erforscht ist. Oder vor allem die Ursachen sind sehr wenig erforscht.
Weiß man, wie lange es sie gibt? Also wann hat man das erste Mal darüber berichtet?
Naja, letztens in einem Interview sagte mir ein Reporter, dass das ja die Krankheit der Zaren und der Intellektuellen ist, was mich mir natürlich unheimlich geschmeichelt hat.
Endlich mal was Gutes.
Genau, also damit kröne ich mich jetzt.
Ja.
Nein. Einstein hatte zum Beispiel Epilepsie und ganz viele andere Menschen, von denen weiß man, dass sie Epilepsie hatten. Ich glaube, Napoleon hatte schon Epilepsie. Also es ist wirklich eine Krankheit, die man kann sie sehr weit zurückverfolgen. Es gibt sie schon sehr lange.
Mhm. Dein Film heißt Heil dich doch selbst und hat übrigens das Prädikat besonders wertvoll erhalten, richtig?
Ja, genau.
Und wie der Titel schon anlässt, machst du dich in deinem Film auf eine Reise oder Suche nach alternativen Therapien, nach Selbstheilung. Was stimmte für dich an den herkömmlichen Methoden, also an der Schulmedizin, nicht? Was hat nicht funktioniert?
Ich glaube, das Hauptding, was für mich nicht funktioniert derzeit im derzeitigen System, ist, dass die Schulmedizin, naja, sehr negativ eingestellt ist des Öfteren und Scheuklappen aufhat. Es gibt so viele Arten der Medizin auf der Welt. Es gibt traditionelle chinesische Medizin, es gibt Ayurveda, was traditionelle indische Medizin ist, die schon seit Jahrtausenden existiert. Dann gibt es unsere Medizin, die Schulmedizin. All diese Formen der Medizin haben natürlich gute Seiten, auf jeden Fall, haben aber natürlich auch Blindspots und haben ihre Limitationen. Und die Schulmedizin, so wie sie derzeit praktiziert wird, ist manchmal ein bisschen arrogant, vielleicht kann man das so sagen, indem sie sagt, eine der Protagonistinnen sagt auch in dem Film, wenn die Schulmedizin die Antwort nicht weiß, sagt sie, die Antwort gibt, es gibt keine Antwort, es gibt keine Möglichkeit der Verbesserung. Und dabei, wenn man die Scheuklappen aufmachen würde, könnte man auch sehen, dass es in vielen anderen Medizinen doch Ansätze gibt, die man verfolgen könnte, damit man Besserung erlangen kann. Professor Pschuntek, das ist einer der leitenden Parkinson-Experten Deutschlands und auch hochgerankt auf der Welt. Er ist jemand, der zum Beispiel diese Scheuklappen aufgemacht hat. Als Neuropharmakologe hat er die derzeitigen Parkinson-Medikamente mitentwickelt, hat aber dann auch in den frühen 2000ern vom Ministerpräsidenten in NRW wurde er beauftragt, dass er nach Indien geht, wie gesagt, die Scheuklappen sozusagen aufmacht und schaut, was haben denn die Inder? Was haben denn die Inder und Inderinnen, wovon wir hier auch profitieren können hinsichtlich der Medizin? Gibt es da Dinge, die wir weiter erforschen können? Können wir da kollaborieren? Können wir zusammen eine Weltmedizin entwickeln, wie er das so gerne sagt, mit der wir viel mehr unserer Körper erkunden und abdecken können, als es das unsere derzeitige Medizin im Moment tut? Und das hat er gemacht. Unter anderem dadurch ist er darauf gekommen, weil Ayurveda behandelt Parkinson seit vielen, vielen, vielen Jahrtausenden schon durch den Darm, mit Ernährung etc. Und er ist dadurch und dann durch mehr Forschung dazu gekommen, dass Parkinson sowie auch Multiple Sklerose Krankheiten sind, die im Darm ihren Ursprung haben, im Mikrobiom. Das Mikrobiom ist ja auch etwas, das wir derzeit immer mehr und mehr erkunden, erforschen und erst merken, dass es da ist und dass das ganz, ganz viel mit uns macht.
Das ist die Stelle im Darm, die auf diese Einflüsse reagiert? Oder wie kann man das beschreiben, das Mikrobiom?
Das Mikrobiom ist die Gesamtzahl der Bakterien in unserem Darm und auch auf unserer Haut. Wir haben tatsächlich auch eine Kolonie von guten Bakterien auf unserer Haut und in unserem Darm, die uns helfen zu verdauen, die uns helfen, dass alles richtig funktioniert. Da sind nicht nur alle Bakterien schlecht, da sind auch eben, wie wir ja schon wissen, viele gute Bakterien dabei. Und die machen eben auch unsere Gesundheit aus.
Hm. Beschreib uns doch, Jasmin, vielleicht noch einmal ein paar weitere unterschiedliche Stationen deiner Suche nach Heilung. Ein wichtiger Faktor, hast du gerade schon genannt, ist die Ernährung, also kein Fleisch, keine Milch, kein Zucker. An anderer Stelle besuchst du einen Hypnotiseur, aber dann auch einen Mann, der eine Art, ja, wie kann man das beschreiben? Das sieht eigentlich aus wie so ein verkleideter Besenstiel, den er über dich hält. Was genau hat es damit auf sich?
Der Hypnotiseur, das ist Junius. Das ist ein wunderbarer, toller Mann, der sich auch selbst mit Hypnose schneller besser geworden ist von den er hatte einen Schlaganfall und von den Resultaten daraus ist er schneller besser geworden durch Hypnose. Und er macht selbst auch Hypnose bei anderen Menschen und ist unheimlich talentiert.
Wirkt super fit auch, wenn ich das mal sagen darf. Ist, glaube ich, 71 oder 72 und
absolut. Im Film sagt er, I feel good, look good, act good. What more can I want? Das ist ein total der klasse Typ. Der, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass mir die Schulmedizin ein bisschen zu negativ ist und einem mit der Diagnose meistens eine sehr schlimme Prognose gibt und dann auch sehr selten nur sagt, ja, du könntest das und das machen und dann hast du Chancen, wie du Symptome vielleicht mildern könntest oder so. Und Junius ist das Gegenteil. Junius ist ein unglaublich positiv eingestellter Mensch. Die Hypnose macht er für Menschen einfach, um sozusagen zurückzugeben. Das macht er umsonst meistens und ist sehr, sehr gut darin. Und ich muss sagen, ich bin in dieses Experiment reingegangen, während halt ich doch selbst habe ich ja versucht, mehrere Dinge auszuprobieren, damit ich von meinen Tabletten wegkommen kann, weil meine Antiepileptika eben sehr starke Nebenwirkungen haben können und teilweise Langzeitnebenwirkungen nicht so richtig erforscht sind.
Die Leber wird, glaube ich, sehr in Mitleidenschaft gezogen, oder? Was war das Problem bei dir?
Genau, richtig. Ja. Die Leberwerte werden schlechter, die Leber wird in Mitleidenschaft gezogen. Es gibt eine ganz, ganz lange Kette an Nebenwirkungen, die natürlich für jede Person auch anders sind, aber für mich dann auch irgendwann nicht mehr wirklich tragbar waren. Da habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt versuchen, was anders zu machen und irgendwie von diesen Medikamenten wegzukommen. Und habe vieles ausprobiert. Und eine der Sachen, die ich ausprobiert habe, war eben die Hypnose. Und da war ich mir gar nicht so sicher, ob das klappen könnte. Und ich war noch nicht mal sicher, was das mir Gutes tun könnte, um ehrlich zu sein. Ich hatte einfach nur Junius getroffen und seine Geschichte hat mich so inspiriert. Und er selbst als Mensch hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, okay, es kann ja nicht schaden. Ich versuche das mal. Und im Endeffekt ist das eine sehr, sehr wichtige Station für mich gewesen, weil ich durch die Hypnose gemerkt habe, wie sehr ich disconnected, also nicht verbunden mit meinem Körper war. Ich glaube, als Menschen mit chronischen Krankheiten sind wir immer irgendwie disconnected mit unseren Körpern. Wir nehmen unsere Körper so ein bisschen eher als Feinde wahr, als dass wir sie als Freunde oder als Kumpanen in unserem Leben wahrnehmen. Da fehlt eine bestimmte Art der Liebe zum Körper. Es wird sehr, sehr oberflächlich. Man hat vielleicht auch eher teilweise Angst vor dem eigenen Körper. Mir war vorher gar nicht klar, wie sehr ich selbst auch Angst habe davor, dass mein Körper wieder rogue geht, dass er wieder irgendwas macht und rebelliert und ich ihn eigentlich nur im Zaum halten muss. Und durch die Hypnose ist mir das klar geworden und ich habe wieder angefangen, meinen eigenen Körper wieder, so kitschig wie das klingt, aber zu lieben, mit ihm irgendwie in Einklang zu leben und ihn zu akzeptieren und dabei auch die Krankheit zu akzeptieren, weil ich bin in mein Selbstexperiment reingegangen, sehr naiv, muss ich sagen, und habe gedacht, Selbstheilung, das kann ich. Das mache ich jetzt einfach.
Ja. Ist das nur, wie sehr man sich damit beschäftigt oder was hast du gedacht?
Ja, so in der Art. Also ich muss sagen, ich habe eine Freundin, die heißt Hillary, die ist auch in dem Film. Die hat Multiple Sklerose und das ist auch eine absolute Kämpferin, auch eine richtig, richtig tolle Frau. Sie hat damals Medikamente genommen, die ihr auch viel mehr Nebenwirkungen gegeben haben, als sie eigentlich Wirkung gegeben haben. Und hat sich dann entschlossen, dass sie diese Medikamente absetzt. Und hat dann mit Yoga, also sozusagen Ähnliches gemacht, was ich dann von ihr inspiriert auch gemacht habe. Sie hat versucht mit Yoga, mit ganz vielen verschiedenen Dingen, bis zur Engelsheilung ging das bei ihr. Also sie hat wirklich noch mehr verrückte Dinge ausprobiert und hat geschaut, wie sie ihre Krankheit behandeln kann, ohne eben diese Medikamente zu nehmen, die diese starken Nebenwirkungen für sie hatten. Und hat das geschafft. Sie war 10 Jahre symptomfrei. Und von ihr inspiriert habe ich gesagt, ja, das mache ich auch. Ich gehe da jetzt einfach ran und ich muss es nur versuchen. Wie gesagt, relativ naiv. Ich hatte auch leider gar keine Menschen, die mir Vorbilder sein konnten. Keine anderen Epilepsie-Patienten, Patientinnen, die das schon geschafft hätten. Das heißt, ich habe wirklich ins Blaue hinein probiert, was ich nicht unbedingt anderen Menschen empfehlen würde. Aber deshalb habe ich ja den Film gemacht, sodass andere Menschen hoffentlich durch meine Fehler und durch meine Nicht-Fehler lernen können.
Fehler heißt in deinem Fall und in dem Fall des Films, dass du erst die Medikamente einfach absetzt und dann merkst, das ist nicht gut für dich. Oder was waren deine Fehler hier auf der Reise?
Genau, das war, glaube ich, leider ein großer Fehler. Ich war damals sehr rebellisch drauf. Naiv und rebellisch, das ist keine große, gute Kombination, würde ich sagen. Und mir war es aber auch wichtig, das Ganze dann auch sehr, sehr wahrhaftig und sehr wahrheitsgemäß in dem Film darzustellen. Weil ich glaube, es hilft keinem, wenn ich mich irgendwie glattgebügelt darstelle, sondern eben auch mit meinen Fehlern darstelle und mit meiner komischen Rebellion.
Das heißt, konkret in dem Film, zweimal sehen wir dich, wie du mit aufgeschlagenem Gesicht in einer medizinischen Station in einem Wartezimmer sitzt und sagst, oh Gott, beim Joggen habe ich jetzt einen Anfall gehabt und bin beide Mal aufs Gesicht gefallen, hab mir alles aufgeschlagen. Und so radikal, wie du es eben wolltest, geht's dann eben auch nicht.
Eben. Ja, trotzdem bin ich natürlich irgendwo dankbar dafür, dass ich diese Reise, also für mich selbst, dass ich diese Reise gemacht habe und natürlich auch immer noch auf dieser Reise bin, weil ich eben Dinge gelernt habe, wie die Krankheit zu akzeptieren. Weil wir doch oft, wenn wir eine chronische Krankheit haben, als Menschen nicht nur unseren Körper anfangen, als Feind zu sehen, sondern auch die Krankheit versuchen zu bekämpfen und zu versuchen und dadurch eben auch unseren Körper an sich bekämpfen. Während ich gemerkt habe, wenn ich akzeptiere, dass ich Epilepsie habe, und aber nichtsdestotrotz immer weiter schaue, was mir gut tut und auf meinen Körper höre und meinen Körper auch nicht aufgebe, weder deterministisch sage, ich habe Epilepsie und das ist alles scheiße und ich kann nichts dagegen tun, aber auch nicht sage, ich muss meine Krankheit bekämpfen und ich werde sie loswerden, sondern den Mittelweg finde und sage, okay, ich habe Epilepsie, was kann ich tun, damit es mir besser geht? Was kann ich tun, damit ich so wenig wie möglich Nebenwirkungen habe? Und was kann ich tun, damit ich als Kämpferin da rausgehe und mich nicht unterkriegen lasse?
Mhm. Auf deiner Reise in deinem Film hörst du ja schließlich von einem Mann, der am Amazonas lebt und von Epilepsie geheilt wurde. Und zwar durch Ayahuasca. Mit einem mulmigen Gefühl nimmst du dann selber an einer solchen Ayahuasca-Zeremonie teil. Beschreibst du uns die einmal, zumal der Film sie weitgehend ausspart und auch das, was sie bei dir erreicht hat oder ausgelöst hat?
Sehr gerne. Den Mann, Miguel heißt er, den habe ich dann zum Glück zum Ende meiner Reise so ein bisschen getroffen. Wie gesagt, ich hatte keine Vorbilder. Ich hatte niemanden, der mir irgendwie einen Weg zeigen konnte und war irgendwann doch ziemlich verloren und ziemlich resigniert und es wurde ziemlich hart. Bis ich dann in der tollen Dokumentarfilm-Community meinen kolumbianischen Kumpel, der auch Filmproduzent ist, getroffen habe. Auf der Doc Leipzig war das damals. Und von dem erzählte ich dann so von meinen Projekten und von dem Film, dass ich dieses verrückte Projekt mache und ich gerade leider nicht mehr weiter weiß. Und dann sagte er, ach du, mein Ex-Stiefvater, du, der lebt im Amazonas und der hat auch Epilepsie gehabt, ähnlich wie du, auch mit einer ähnlichen Frequenz. Und der wurde geheilt dadurch, dass er Ayahuasca genommen hat. Ayahuasca ist, für all die, die das nicht wissen, eine traditionelle Medizin, die aus der Amazonasregion, vor allem Kolumbien und Peru kommt. Und dort von traditionellen Medizinern und Medizinerinnen an die Bevölkerung immer wieder gegeben wird. Das ist in einem Ritual, einem sehr heiligen Ritual, das nachts stattfindet, indem man diesen Trunk nimmt, der von einer Wurzel oder nee, von einer Liane gemacht wird. Das ist ein sehr, sehr bitterer Trunk, den man da nimmt.
Er sieht auch sehr scheußlich aus, wenn ich das mal sagen darf. Wie eine Art Schlamm.
Ja.
Ja, den trinkst du dann, das sieht man nämlich noch, ja.
Genau, ja. Und dieser Trunk, die Ayahuasca-Pflanze ist wirklich eine noch wenig erforschte, aber unheimlich potente Pflanze. Und zum einen verursacht sie Visionen.
Weshalb sie in Deutschland, glaube ich, auch auf dem Index steht, gell? Wie ist ihr Status in Deutschland?
Also ich glaube, es gibt zwar hier Menschen, die Ayahuasca-Zeremonien auch machen, Aber ich glaube, das ist sehr, sehr limitiert und man darf das nicht einfach so nehmen, weil sie eben Visionen bzw. Halluzinationen produziert. Die Visionen für die Menschen in Kolumbien und für die traditionellen Mediziner dort sind aber wirklich auch der Heilung zuträglich. Also dass man sollte diese Sache nicht als Droge verwenden. Man kann das natürlich, kann alles als Droge verwenden, wenn man möchte. Aber man sollte es wirklich zur Heilung verwenden, weil es gibt ja viele Menschen, die eben sehr heilende Visionen dadurch auch hatten. Also es ist nicht nur, dass man irgendwie Farben sieht, sondern da kommt irgendwas aus dem Unterbewusstsein hervor, was man vorher so ja noch nicht wirklich eben wahrgenommen hat.
So war das bei dir auch, ja? Du warst in einer Art Zelt, so sah es jedenfalls aus, im Film mit, glaube ich, 3 Schamanen und Töne, also Musik oder was sie auf gewissen Instrumenten erzeugen, spielt eine Rolle. Und was passiert dann?
Sie spielen Musik, eben genau, die ganze Nacht durch teilweise auch. Und man nimmt eben diesen Trunk. Was dann passiert, es ist jetzt ein bisschen, da können sich die Menschen vielleicht die Ohren zuhalten kurz, weil man sich meistens doch erstmal übergibt oder das Ganze an einem anderen Ende herauskommt.
Oh, okay.
Das ist dann aber die Reinigung. Also es geht auch sehr, sehr viel um Reinigung bei dem Ritual. Bei mir, ich habe mich sehr, sehr schnell gereinigt, nachdem ich diesen sehr appetitlichen Trunk getrunken habe.
Was auch erklärt, warum wir das gar nicht sehen im Film.
Genau, das will man, glaube ich, nicht unbedingt zeigen. Und dann habe ich ihn nochmal genommen innerhalb der Nacht. Es ist manchmal so, manche Menschen haben Visionen und Halluzinationen, manche Menschen haben das nicht. Das kommt auf viele Faktoren drauf an, die mir leider nicht so bekannt sind. Aber es geht nicht nur darum, diese Vision zu haben, sondern es geht auch darum, dass Ayahuasca wirklich eine, wie gesagt, sehr potente Pflanze ist, die starke Wirkungen im Körper hat. Und zwar, die traditionellen Mediziner sagen, dass die Pflanze sozusagen intelligent ist und dorthin im Körper geht, wo es Probleme gibt. Und ich habe das an einem sehr profanen Beispiel gemerkt. Und zwar hatten wir davor im Amazonasgebiet gefilmt. Und der Miguel, der im Amazonas lebt, lebt da an einer Stelle, wo unheimlich viele Moskitos sind. Schwärme von Moskitos. Und ich wurde so zerstochen. Ich war ein Streuselkuchen, Rebecca. Das war wirklich durch die Hose durch. Es war extrem. Natürlich habe ich bei der Zeremonie nicht daran gedacht, dass da irgendwas heilend für meine Moskitostiche sein könnte. Also deshalb bin ich nicht dahin gefahren. Für mich war es aber ein sehr großer Indikator, dass ich in die Zeremonie reingegangen bin mit diesen extremen Moskitostichen, die unglaublich gejuckt haben, an meinen gesamten Beinen und am nächsten Morgen in der Dusche an mir runtergeschaut habe und die Stiche so gut wie verschwunden waren. Es war so, als wären sie so 2 Wochen alt. Es waren, als wären sie nur noch so Schatten und haben auch nicht mehr gejuckt und so weiter. Wie gesagt, das ist ein sehr profanes Beispiel. Aber für mich hat das, weil ich natürlich auch überhaupt nicht daran gedacht habe, also psychosomatisch kann da nichts mitgewirkt haben, hat das gezeigt, dass diese Pflanze doch wirklich auch physisch irgendwas doch wirklich macht. Und vielleicht ist sie anti-inflammatory, wie sagt man da auf Deutsch?
Anti-entzündlich.
Genau, anti-entzündlich und hat wirklich starke Wirkungen, die wir so noch nicht wirklich quantifizieren können. Ich bin mir sicher, dass es da sicherlich auch schon Forschungsgruppen gibt, die da ein bisschen versuchen zu quantifizieren, aber ja, die kann einiges.
Was das Bewusstsein angeht, ist man die ganze Zeit bei Bewusstsein oder ist es wie eine Art Schlaf?
Ich persönlich habe viel geschlafen. Andere, die auch mit mir zusammen, also die Zeremonie hat auch mit Menschen aus dem Dorf stattgefunden, die andere Probleme hatten. Es gibt auch Menschen, die psychische Probleme haben. Die Pflanze kann sehr gut bei Depressionen helfen zum Beispiel. Oder andere physische Probleme hatten, die waren auch da. Und während ich leider keine Visionen hatte, habe ich dann immer wieder von den anderen gehört, ach, diese ganzen tollen Farben. Und
ja, ja, ja.
habe ich gehört, dass die doch Visionen hatten. Die waren dann, glaube ich, eher wach, weil eben die Farben und die ganzen tollen Visionen sie wach gehalten haben. Aber wie gesagt, es soll nicht unbedingt nur darum gehen. wenn man Visionen hat, sollen diese heilsam sein. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man solche Zeremonien, wie gesagt, die gibt es auch in Deutschland, aber die wirklich mit sehr erfahrenen Menschen macht, weil ich auch von anderen gehört habe, die wirklich extreme Visionen hatten, an denen sie, die sehr, sehr schwierig für sie waren und nur wirklich gelernte, traditionelle Mediziner, Medizinerinnen oder auch Schamanen, wie man sie auch nennen möchte, können sich genau in die Person reinversetzen und wissen, was sie tun können in dieser Situation und wissen auch Visionen zu deuten und können die Menschen wirklich auch dann an die Hand nehmen und weiterführen. Für mich persönlich, bei mir ist dann Corona dazwischen gekommen, aber man sagt, dass für Menschen mit Epilepsie zum Beispiel müsste man das Ritual so 10 bis 14 Mal wiederholen, im Abstand von circa so 2 Wochen oder auch mehr, damit da eine längerfristige Wirkung eintritt. Aber ich muss sagen, das ist jetzt circa 2 Jahre her, dass ich das gemacht habe und ich bin immer noch anfallsfrei. Ich nehme auch Tabletten, aber ich konnte meine Tabletten auf ein Viertel der Tabletten, die ich vorher genommen habe, reduzieren. Und mir geht's wirklich gut. Also ich bin sehr froh. Aber ich mache natürlich auch noch sehr viel für meinen Körper. Sagen wir das so, nicht gegen die Krankheit, sondern für meinen Körper.
Ja. Du begleitest also neben deiner eigenen Reise ja mehrere Menschen für deinen Film. Die haben die unterschiedlichen chronischen Krankheiten, du hast ein paar schon genannt. Es gibt Krebs, Parkinson oder multiple Sklerose. Was haben dich ihre Krankheiten, also ihr Umgang damit gelehrt? Was würdest du heute sagen?
Mein Vater ist auch in dem Film, der hat Parkinson und er ist der humorvolle Antagonist des Films.
Das ist wohl wichtig, dass er humorvoll ist, hast du vorhin schon gesagt. Denn ja. Er ist ein bisschen der Antagonist eben. Er ist der sagt, das ist alles Quacksalberei und das bringt doch gar nichts. Geld verschwenden, die Leute wollen dir das Geld aus den Taschen ziehen. So, ja.
Ja, also das wäre wirklich toll. Ich glaube, mein Vater hat nicht so richtig geglaubt, dass ich da wirklich einen richtigen Film mache. Er dachte, die Jasmin, die filmt da mal so ein bisschen. Und dadurch habe ich sehr, sehr wahrheitsgetreue Situationen aus unserem Alltag filmen können, in denen er wirklich extreme vaterähnliche Dinge sagt.
Und du dich so ganz geschickt so zurückhältst. Du sagst ganz wenig und lässt ihn so, also so wirkt das auf den Zuschauer, wenn man euch beide noch nicht kennt, du lässt ihn so ranten über, genau, was für ein Betrug das eigentlich alles ist.
Ja, also wenn mein Vater eine Meinung hat, dann kann man da sehr schlecht gegen angehen.
Ja.
Dann sagt er eben das, was er sagt. Ja, was ich gelernt habe, ist, dass es leider an jeder Person selbst liegt, die krank ist, die Motivation zu finden, etwas zu tun, damit es einem besser geht. Und ich sage leider, weil ich natürlich mit dem Film auch ein bisschen versucht habe, im Endeffekt meinen Vater davon zu überzeugen, dass es vielleicht noch andere Möglichkeiten für ihn gibt.
Er ist Schulmediziner natürlich, das kam jetzt nicht so ganz
raus. Genau, er ist begeistert von der Schulmedizin, wobei mittlerweile auch nicht mehr so enorm. Man kann natürlich auch resignieren, weil die Schulmedizin auch für Parkinson sehr, sehr wenig in petto hat. Und leider hat er seine Ernährung nicht umgestellt und ich habe einfach gemerkt, es muss aus einem selbst herauskommen. Und es gibt 2 Personen in dem Film, die auch mit Parkinson diagnostiziert sind und eben sich selbst gesagt haben, wir machen was dagegen und wir lassen uns nicht von dieser Prognose bestimmen. Das ist nicht unser Leben. Wir möchten was dagegen machen. Das ist einmal Howard Schiffke, der auch tatsächlich so gut wie symptomfrei geworden ist durch das, was er gemacht hat. Er macht ganz viel Qigong. Er hat seine Ernährung enorm umgestellt und ernährt sich jetzt vegetarisch, was auch etwas ist, was Professor Dr. Pschuntek, unser Experte für Neurologie, Neuropharmakologie und Ayurveda, eben auch lehrt und sagt, dass das gut ist für Menschen mit Parkinson und Multiple Sklerose, weil eine vegetarische Diät sehr gut für das Mikrobiom ist. Das fördert die guten Bakterien im Mikrobiom. So, das hat Howard zum Beispiel sehr stark durchgezogen. Dann gibt's noch Rick, der mehr Ups und Downs hat in dem Film. Und der hat auch seine Diät verändert, hat aber nur vegetarische Diät gemacht. Er hat große Schwankungen im Film, aber er bleibt immer positiv. Und ich weiß natürlich, ihm geht's enorm schlecht teilweise. Aber er versucht aus jeder Situation trotzdem, auch wenn er teilweise sogar gepflegt werden muss, da sogar noch das Positive rauszuziehen. Und sowas ist natürlich von außen immer leichter gesagt als getan. Deshalb heißt der Film ja auch Heil dich doch selbst, weil das eben auch was ist, was man einfach mal so sagen kann. Das ist leicht gesagt. Heil dich doch selbst.
Klar, klar.
So, mach doch einfach mal. Du musst doch nur das und das und das machen und dann klappt das doch.
Ja, klingt fast ein bisschen trotzig, ja, oder ja. Patzig. Ja.
Ich glaube, am Anfang war das eher ein trotziger, patziger Gedanke dahinter und am Ende habe ich gemerkt, ja, das ist wirklich leichter gesagt als getan. Aber Rick hat zum Beispiel aus eben dieser Situation, dass er dann in der Pflege war, für sich auch gezogen, dass er sich mehr Menschen und der Hilfe von anderen Menschen öffnen muss. Und das fand ich so herzergreifend und so wunderschön, dass er immer wieder in sich gegangen ist und das auch immer noch tut. Und schaut, wie kann er eben mit dieser Krankheit weiter leben und weiter positiv irgendwie leben. Das finde ich sehr inspirierend.
Eine andere deiner Protagonistinnen, ich glaube Hillary ist das, die sagt, das Schöne an so einer Diagnose ist, man hat einen Spielraum. Ist das so eine Sichtweise, die dir häufiger begegnet ist? Also, dass ein Betroffener erst durch ihre, seine Krankheit so was gespürt hat wie, ah, jetzt habe ich einen Plan, wie eine Selbstermächtigung eigentlich. Man hat eine Begrenzung, innerhalb der man dann agieren kann, was vorher aus Gründen nicht möglich war. Ist dir das, hast du das häufiger getroffen?
Absolut, ja. Das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst, weil es doch oft so ist, dass viele chronische Krankheiten erstmal gar nicht diagnostiziert werden. Zum Beispiel habe ich mittlerweile auch einige Menschen mit Parkinson getroffen, die sehr jung sind, in ihren 30ern. Und die werden erstmal oft lange Zeit nicht diagnostiziert. Und das ist natürlich auch ein sehr langer Leidensweg für die. Oder Menschen mit anderen Krankheiten, chronischen Krankheiten, denen erstmal gesagt wird, das ist alles psychosomatisch und wir können nichts für dich tun, du bildest ja das ein. Das ist ja tatsächlich auch für Frauen doch immer noch oft auch der Fall, ne? Und eine Diagnose, eine klare Diagnose kann dann wirklich auf der einen Seite wirklich befreiend wirken, weil man weiß, ach so, das ist das. Und dann kann man schauen, die Krankheit sich ein bisschen mehr studieren und kann schauen, was könnte mir gut tun? Was kann die Schulmedizin Gutes für mich tun? Aber was können auch andere Arten der Medizin? Wie sehen die meine Krankheit? Andere Arten der Medizin, wie zum Beispiel traditionelle chinesische Medizin oder Ayurveda, sehen den Körper ja auch eher ein bisschen als Ganzes, was ich auch sehr, sehr gut finde und sehr, sehr logisch finde. So dass unsere Schulmedizin tendenziell eher Symptome behandelt, aber andere Arten der Medizin oft auch, wie einer unserer Experten im Film auch sagt, die Root Cause, also die Wurzel des Ganzen eher behandelt. Und die Wurzel könnte dann, wenn es eine neurologische Krankheit ist, wie Professor Dr. Pschuntek erkannt hat, dann doch vielleicht doch eher im Darm liegen. Und das gibt einem, wenn man die Diagnose hat, gibt das einem die Ermächtigung, wie du so schön gesagt hast, zu sagen, okay, jetzt kann ich spielen, jetzt kann ich auf sichere Art und Weise, würde ich jedem empfehlen und jeder, spielen und schauen, wie kann ich da vorangehen.
Ja. Nochmal zu dir. Es ist ja dieses ein Podcast oder eine Podcast-Folge, die sich auch mit dem beschäftigt, was in dem jeweiligen Monat ansteht für den Interview, die Interviewte. Jetzt frage ich mich bei jemandem wie dir, gibt es denn Sachen, die du dir versagst, weil du nicht weißt, wer weiß, vielleicht kommt dann wieder ein Anfall, kann ich ja nicht vorhersehen. Also gibt es zum Beispiel jetzt Konzerte oder größere Veranstaltungen, die mit viel Stress oder Hektik verbunden sind, wo du nicht hingehen würdest, nie hingehen würdest, oder schränkst du dich nicht im Vorfeld so ein?
Also es gibt bestimmte Konzerte, wo ich ein bisschen aufpassen muss, weil Flackerlicht natürlich auch Epilepsieanfälle hervorrufen kann.
Auf den Treppen bei Uniqlo.
Das
ist doch
genau.
So ein ganz schwieriger Punkt. Das ist sogar schwer, wenn man keine Epilepsie hat.
Genau. Ja, da müsste man dann nur eine Warnung vorne vielleicht
auf eigentlich
die
Tür
machen.
Eigentlich
so. Ja. Also ich achte auf meinen Körper und schaue, dass ich genügend Schlaf bekomme. Manchmal ist das nicht so möglich, wie gesagt. Aber ich zehre von der Kunst und von der Kultur auf jeden Fall. Ich liebe es, in Museen zu gehen. Ich war so froh, als die Museen wieder aufgemacht haben. Und schönerweise bin ich durch Corona auch, ja, also ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber für mich war das auch wieder so ein Neustart, dass ich gemerkt habe, wow, das hat mir gefehlt und ich gehe jetzt viel mehr wieder in Museen. Ich glaube, die Kunstbiennale in Venedig wird jetzt diesen Monat eröffnet, was auch etwas ist, wo ich unheimlich gerne hingehen würde, aber dadurch, dass natürlich unser Film Halt ich doch selbst jetzt in die Kinos kommt im April, wird mich das wahrscheinlich eher hier in Deutschland halten, aber vielleicht schaffe ich es ja nochmal im Laufe des Jahres. Aber es kommen auch ganz viele andere tolle Filme raus. Also es gibt auch einen Film, auf den ich mich ganz besonders freue, der heißt The Reason I Jump auf Englisch. Auf Deutsch muss ich das, glaube ich, nochmal nachschauen.
Schreiben wir in die Shownotes. Was, wovon handelt er?
In The Reason I Jump geht es um Kinder, die autistisch sind. Und der Film ist basiert auf einem Buch, geschrieben von Naoki Higashida, der mit 13 Jahren schon geschildert hat, in welcher Welt er als autistisches Kind lebt. Und es ist ein sehr, sehr poetischer Film. Und für mich ist immer also ich liebe Filme, die so ein bisschen Fiktion und Dokumentarisches kombinieren. Für mich ist Film ein Medium für den künstlerischen Ausdruck, wo eigentlich alles geht, solange man natürlich auch ein bisschen darstellt, dass man jetzt vielleicht gerade ein bisschen fiktionale Elemente genommen hat oder so. Und wo man poetisch innere Gedanken darstellen kann, unter anderem. Und das macht dieser Film, glaube ich, sehr, sehr schön, auf besondere Art und Weise. Und hangelt sich so ein bisschen an den Erzählungen von Naoki Higashida entlang und porträtiert andere autistische Kinder auf der ganzen Welt, was ich auch sehr schön finde, dass das Menschen eben auf der gesamten Welt dadurch auch verbindet und zeigt, dass wir alle ähnliche Probleme haben können.
Ja. Ist es in einem Streamingdienst oder ist es ein Kinofilm? Wo kann man sich den anschauen?
Ich glaube, der Film ist so ein bisschen ein Opfer von Corona auch geworden. Der ist, ich meine, 2020 auf dem ersten Festival gelaufen. Und ich meine, er kommt jetzt erst in Kinos am 31. März. Auf den freue ich mich ganz, ganz besonders. Da schleiche ich mich vielleicht mal in eine Vorführung, während ich dann auf meiner Pressetour verhalte, ich doch selbst bin. Und werde selbst nochmal inspiriert.
Schön. Noch irgendwelche Dinge, die wir unbedingt beachten oder sehen oder hören sollten, wenn es nach dir geht, natürlich außer deinem eigenen Film im April. Ein Buch, was du vielleicht noch empfehlen kannst oder du kochst ja gerne vegetarisch, ist der April, steht dir dafür irgendetwas Besonderes?
Das stimmt, ich koche sehr gerne vegetarisch. Ich möchte mir jetzt ein bisschen mehr das ayurvedische Kochen beibringen. Das ist eine große Aufgabe, aber da habe ich auch noch nicht genau das richtige Buch dazu gefunden, muss ich sagen. Aber ich kann gerne Bescheid sagen, wenn ich das tue. Ja, was ich gerne mache ist, ich höre gerne Podcasts. Und wenn ich Podcasts höre, höre ich aber tendenziell gerne politisch informative Podcasts auch. Und einer meiner Lieblingspodcasts im Moment ist Feuer und Brot von Alice Hasters und Maximiliane Hecke, die Popkultur und Politik vereinen, was ich auch super spannend finde. Und die machen das in einem wirklich tollen Format. Das sind zwei Freundinnen, die kennen sich schon seit Ewigkeiten und basierend auf ihrer Freundschaft machen die ihren Podcast und reden über wichtige Themen wie Diversität, ein sehr, sehr wichtiges Thema, was im Moment in der Gesellschaft sehr aktuell ist, wie auch eben anderen Themen. Und worauf ich mich unglaublich freue, ist endlich mal wieder ins Theater beziehungsweise auch zu einem Tanz zu gehen.
Okay. In ein Ballett oder was für ein Tanz? Oder selber tanzen?
Ja, selber tanzen also? Natürlich auch. sehr, sehr gerne. Aber ich bin auch ein ganz großer Fan von modernem Tanz. Und es gibt in Frankfurt die tolle Company, die heißt Dresden Frankfurt Dance Company. Von denen weiß ich, dass sie jetzt wirklich auch sehr darunter gelitten haben, dass sie oft nicht auftreten konnten. Und eine Bekannte von mir filmt deren Auftritte des Öfteren. Und dann gab es dann Livestreams und so, was auch schön war. Aber wenn wir ehrlich sind, sind doch diese Live-Auftritte doch viel, viel besser nochmal. Da lasse ich mich enorm gerne inspirieren von Tanz und körperlichem Ausdruck auf diese Art und Weise. Da freue ich mich sehr, sehr. Also da gibt's im Moment, führen die, glaube ich, ein Stück auf, das heißt Alter Ego. Und da habe ich fest vor, zwischendrin mal reinzuschauen.
Ja, sehr schön. Sehr schöne Tipps. Jasmin, haben wir jetzt von dir gehört und viel Interessantes und Nachdenkenswertes. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Glück und Erfolg und Aufmerksamkeit für diesen wirklich besonders gelungenen Film und auch für deine ganzen nächsten Projekte und für deinen April sowieso. Danke, liebe Jasmin.
Ich danke dir, Rebecca.
Und das war es auch schon wieder mit der April-Folge des Harper's Bazaar Podkalenders. Jasmins Tipps für den April könnt ihr noch einmal nachlesen in unseren Shownotes. Wir hören uns wieder im Mai. Bis dahin einen wunderbaren April.